Meine Damen und Herren, ich möchte gerne in 6 Punkten begründen, warum ich den vorliegenden Entwurf der Regierungsfraktion im Großen und Ganzen für richtig halte. Erstens, die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Laufe ihrer Geschichte vom föderalistischen über den unitarischen zum kooperativen und schließlich zum nivellierenden Bundesstaat entwickelt. Einheitlichkeit wurde zur verfassungspolitischen Intention und Gleichheit zum bildungspolitischen Programm. Wer aber Gleichheit will, muss den Wettbewerb begrenzen. Und wer Wettbewerb will, muss in Grenzen auch Ungleichheit zwischen den Bundesländern zulassen. Gleichheit setzt Regulierung. Wettbewerb setzt Autonomie und Leistungstransparenz voraus. Zweitens, in der Regulierung des Bildungs- und des Wissenschaftsbereichs hat es Deutschland wohl zum Weltmeister gebracht, nicht aber unbedingt auch im Hinblick auf Qualität und Leistungsfähigkeit. Und das ist keineswegs nur dem explosionsartigen Anstieg der Gymnasiastenzahlen und der Studierendenzahlen geschuldet und auch nicht nur der mangelnden finanziellen Unterfütterung, sondern vor allem auch der Gleichschaltung durch gesamtstaatliche Vorgaben und Absprachen, wobei nicht zuletzt die Kultusministerkonferenz, deren Präsident ich 1991 war, hier eine außerordentlich unrühmliche Rolle gespielt hat. Ausgerechnet im Bereich der Kulturhoheit, dem Kernstück der Eigenstaatlichkeit der Länder, regierte der kleinste gemeinsame Nenner, was natürlich auch auf dem Einstimmigkeitsprinzip beruhte, und wurde die qualitäts- und leistungsfördernde Wirkung von Leistungstransparenz und Wettbewerb, von Subsidiarität und Autonomie außer Kraft gesetzt. Beispiele gerne nachher auf Fragen. Drittens, was Insider längst wussten, aber political correct unterdrückt wurde, enthüllten der staunenden Öffentlichkeit die internationalen Hochschulrankings sowie vor allem die internationalen Vergleichsstudien über Schülerleistungen, TIMSS, PISA, IGLU, nämlich dass Deutschland insgesamt und innerhalb Deutschlands wieder die nördlicheren Bundesländer unterdurchschnittlich abschneiden. Gerade dort, wo man sich dem Ausgleich sozialer Benachteiligungen am stärksten verpflichtet glaubte, wurde dieses Ziel am allerwenigsten erreicht und weder die Schwächeren noch die Begabteren angemessen gefördert. Aber auch im Forschungsbereich offenbarten die Forschungsrankings von DFG und CHE sowie unlängst der Exzellenzwettbewerb von Bund und Ländern ein ausgeprägtes Süd-Nord-Gefälle. Viertens, während die leistungsfördernde Kraft wettbewerblicher Systeme und Strukturen nicht mehr nur für Volkswirtschaften und für Wirtschaftsunternehmen, sondern jetzt auch für Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ja zunehmend sogar für Schulen anerkannt wird, gerät diese Einsicht im Verhältnis der Bundesländer untereinander sowie im Verhältnis von Bund zu den Ländern immer wieder in Konflikt mit der deutschen Sehnsucht nach Einheitlichkeit und nach gesamtstaatlichen Vorgaben. Oder geht es vielleicht gar nicht mehr in allererster Linie um die Frage von Wettbewerb und Autonomie, sondern ganz schlicht ums Geld? Der Vorsitzende des Wissenschaftsrates hat die Haltung der meisten Wissenschaftsorganisationen auf den Punkt gebracht. A. Im Hochschulbau besteht die Gefahr, dass es zu einer ungleichen Verteilung der Investitionsmittel komme. B. Die Mitfinanzierung der Lehre, zum Beispiel durch Hochschulsonderprogramme, sei durch den Bund auszuschließen, diese Mitfinanzierung, sei ein hochbrisantes Verfahren, weil die Bundesländer die finanziellen Lasten allein nicht tragen könnten. Fünftens, beide Argumente, die hier geäußert wurden, wenden sich im Grunde nicht gegen eine Reföderalisierung, sondern zielen eigentlich auf eine aufgabengerechtere Verteilung des Steueraufkommens. Und ich glaube, das ist auch der eigentliche Knackpunkt in unserer gesamten Diskussion und in meiner 37-jährigen Erfahrung in diesem Bereich. Und diesem Knackpunkt, eine aufgabengerechtere Verteilung des Steueraufkommens hinzukriegen, diesem Knackpunkt ist die Politik bisher ausgewichen. Und dabei offenbaren doch die dem dickeren Portemonnaie und der politischen Profilierungssucht geschuldeten Übergriffe des Bundes in die Länderzuständigkeit in Gestalt von Hochschulsonderprogrammen oder von Ganztagsschulprogrammen, die übrigens ursprünglich erst verkündet wurden, und zwar noch bevor sie überhaupt mit den Ländern abgesprochen oder überhaupt diskutiert wurden, dass sich an sich Geld im Raume befindet, dass es aber eben nicht aufgabenträgergerecht verteilt ist. Ich höre den Widerspruch. Ich war 1987 der Vorsitzende der AMS-Chefskonferenz, als Herr Möllemann das erste Mal das Hochschulsonderprogramm verkündet hat. Gerne nachher auf Frage Näheres. Angebotsdiktatur des Bundes nennt die rechtswissenschaftliche Literatur diese dem Verfassungsrecht widersprechende Verfassungspraxis, die, und da muss man den Wissenschaftsorganisationen wirklich Recht geben, wenigstens mehr Geld ins System gepumpt hat. Sechstens, letzter Punkt. Es wäre jedoch fatal, wenn die längst überfällige Föderalismusreform, wie sie die Regierungsfraktionen des Bundestages erfreulicherweise aus meiner Sicht auf den Weg gebracht haben, an Habebald Mephistos Burschen in Goethes Faust scheitern würde. Zitat: Im Nehmen seid nur unverdrossen, nach allem anderen frag hernach. Nur wenn durch klare Zuordnung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, durch Wettbewerb und Autonomie Anreize geschaffen und Freiheiten gewährt werden, erhalten Länder und erhalten Hochschulen die Chance, im internationalen Wettstreit um die förderlichsten Rahmenbedingungen bzw. die besten Leistungsangebote mitzuhalten. Dass dann einzelne Länder oder einzelne Hochschulen stärker, andere dagegen schwächer werden könnten, das möchte ich eigentlich aus Wissenschaftlermunde nicht mehr hören. Dies verhindern zu wollen, führt nämlich dazu, wo wir stehen, dass wir am Ende alle gleich mittelmäßig sind.